das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend zu den Tagesthemen, die heute natürlich auch noch mit den Frankfurtern feiern und auch auf die Unwetter in Teilen Deutschlands schauen. Doch zunächst wollen wir Ihnen heute eine Geschichte erzählen, die uns unser Korrespondent aus einem kleinen Ort nördlich von Kiew schickte und die uns in ihrem Schrecken so berührte, dass wir sie Ihnen gleich zu Beginn zeigen wollen. Es ist eine dieser Geschichten, die nur ans Tageslicht kommen, weil sie erzählt werden können von Menschen, die sie überlebt haben. Geschichten, wie sie Ukrainerinnen und Ukrainer tausendfach erleiden müssen und die mehr als noch so viele Raketeneinschläge offenlegen, was Krieg ist, was Kriegsverbrechen sind und warum die Zurückgebliebenen nicht ruhen können, bis diese gesühnt sind. Aus Dovzhik berichtet Daniel Hechler.
Jeden Tag kommen sie zum Grab ihrer Brüder, um ihnen noch einmal nahe zu sein. Auch 2 Monate nach deren grausamen Tod. Irina und Mykola Kulischenko können noch immer nicht fassen, was geschehen ist. Ich spüre diese tiefe Wunde in meiner Seele. Ich kann sie mit Worten nicht fassen. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Ich möchte die ganze Menschheit aufrütteln. Auch die Ukrainer, die sagen, das seien alles Märchen. Wir würden uns das ausdenken. Sehen Sie sich dieses Märchen an. Mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in einem idyllischen Dorf im Norden der Ukraine. Ende Februar überfielen russische Einheiten Dovzhik, verbreiteten unter den 300 Anwohnern Angst und Schrecken. Am Anfang haben sie auf Menschen geschossen. Wenn sie Menschen sahen, schossen sie. Die Leute haben sich versteckt. Als die Russen dann ihre Straßensperren errichtet haben, sollten alle rote Armbinden tragen. Mykola Kulischenko lebte mit seinen beiden Brüdern zurückgezogen im gemeinsamen Haus. Alltag unter der Besatzungsmacht. Über Wochen blieben sie unbehelligt. Ich habe Dima die Haare geschnitten. Jenja hat sich angezogen. Plötzlich sah ich im Wohnzimmer aus dem Fenster, dass Soldaten mit einem Militärfahrzeug in den Garten gefahren sind. Sie durchwühlten alle Schränke, fanden die Militäruniform von Jenja und militärische Orden des Großvaters. Das reichte, um sie abzuführen, an einen unbekannten Ort zu bringen, sie brutal zu verprügeln, wie er erzählt. Es war ein einziger Albtraum. Ich werde den Moment nie vergessen, wie sie in unser Grundstück eingebrochen sind. Nach Tagen von Gefangenschaft und Folter wurden die 3 Brüder zu einem abgelegenen Waldstück gebracht, gefesselt mit verbundenen Augen. Mykola führt uns zu dem Ort des Schreckens. Den Weg dorthin hat er sich genau gemerkt. In der Grube liegen noch die Schuhe seines Bruders. Sie haben uns vor die Grube gesetzt. Hier habe ich gekniet, dort war mein einer Bruder, hier der andere. Jenja, der Jüngste, wurde zuerst erschossen. Sie haben noch darüber gelacht, dass der Jüngste zuerst tot war. Mykola streifte die Kugel nur an der Wange. Er fiel in die Grube, stellte sich tot. Sein 2. Bruder stürzte nach einem Kopfschuss auf ihn. Die Soldaten, so seine Erinnerung, schütteten Erde auf sie. Mykola konnte sich mit letzter Kraft befreien. Ich weiß nicht, warum ich überlebt habe. Man kann es nicht Glück nennen, vielleicht Zufall. Im nächsten Dorf haben ihn Anwohner versorgt. Nach dem Abzug der russischen Streitkräfte schaltete er die Polizei ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mykola will jetzt nur noch eines, die Täter zur Rechenschaft ziehen. Das ist er seinen Brüdern schuldig.
Und das ist mehr als schwierig, Kriegsverbrechen aufzuklären, während der Krieg voranschreitet. Hier in Mariupol sollen sich auch heute wieder hunderte ukrainische Kämpfer und Kämpferinnen aus dem Azov-Stahlwerk ergeben haben. Präsident Selenskyj sagt, sie würden in russisch besetzte Gebiete evakuiert und dort versorgt. Doch Russland spricht von Kriegsverbrechern, die bestraft werden müssten. Was mit ihnen geschieht und mit den Hunderten, die noch ausharren im Stahlwerk, das könnte Einfluss haben auf den weiteren Verlauf eines Kriegs, dessen Ende noch in weiter Ferne ist. Philipp Wundersee.
Zahllose Tote, Millionen Geflüchtete, zerstörte Städte und zerrissene Familien. Die Bilanz nach fast 3 Monaten russischem Angriffskrieg in der Ukraine ist verheerend. Präsident Selenskyj schwört seine Bevölkerung auf einen langen Krieg ein. Wir müssen die Besatzer vertreiben und damit der Ukraine eine Sicherheit geben. Deshalb habe ich Dekrete über die Verlängerung des Kriegsrechts und die Dauer der allgemeinen Mobilmachung unterzeichnet. Ich hoffe, dass der Oberste Rat der Ukraine diese Entscheidung in naher Zukunft unterstützen wird. Im Süden, in Mariupol, ergeben sich währenddessen immer mehr Kämpfe aus dem Azov-Stahlwerk. Sie sind erschöpft und verletzt. Das russische Verteidigungsministerium hat heute diese Bilder veröffentlicht. Die Streitkräfte der Russischen Föderation setzen eine besondere Militäroperation in der Ukraine fort. In den letzten 24 Stunden haben sich 771 Kämpfer des nationalistischen Regiments Azov ergeben. Insgesamt haben sich seit Montag 1730 Kämpfer ergeben, darunter 80 Verwundete. Ein Krieg, der zum grausamen Alltag wird. Mit Zerstörung in vielen Teilen des Landes. Nach einer scheinbar erfolgreichen Anfangsoffensive Ende Februar wurden die russischen Truppen zunächst aus der Region rund um Kiew zurückgedrängt. Daraufhin konzentrierten die Russen ihre Offensive auf den Donbass und die Region rund um Kharkiv, wo es den Ukrainern zuletzt gelang, die russischen Soldaten zurückzuschlagen. Während Russland viele südöstliche Städte, darunter Mariupol, weitgehend erobert hat und dort die Stellung hält, trotz der teils heftigen Kämpfe verbreiten beide Seiten immer wieder Erfolgsmeldungen. Wie zuletzt durch diese Bilder. Ukrainische Truppen melden einen symbolträchtigen Erfolg. Sie wollen zumindest an einer Stelle bis zur russischen Grenze vorgestoßen sein. Im Osten der Ukraine fahren Panzer durch die Stadt Severodonetsk. Seit Monaten gibt es hier Gefechte. Die Anwohner leben in ständiger Angst. Wenn es oben richtig laut ist, wackelt hier alles. Dann setzen wir uns in die Ecken, ziehen unsere Köpfe ein und wir fangen alle an zu beten. Die Bevölkerung der Ukraine leidet. Die Zerstörung ist immens. Und unklar bleibt, was mit den Kriegsgefangenen aus Mariupol passiert.
Ja, wie geht es weiter mit den Kämpfern im Azov-Stahlwerk und mit diesem Krieg? Das einzuschätzen hilft uns jetzt die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer. Sie ist Spezialistin für russische Sicherheits- und Außenpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau Fischer.
Guten Abend, Frau Mioska.
Wir hören, es ergeben sich offenbar immer mehr ukrainische Soldaten. 1730 Kämpfer sollen nach russischen Angaben seit Beginn der Woche kapituliert haben. Was geschieht jetzt wohl mit denen?
Also wir haben unterschiedliche Berichte darüber, wo diese Kämpfer, diese Soldaten untergebracht sind. In den ursprünglich besetzten Gebieten im Donbass, auch in Russland selbst, in Gefängnissen, teilweise auch in Krankenhäusern. Also das betrifft die Verletzten. Und das Schicksal dieser Menschen, Männer und Frauen sind es ja, ist relativ unklar. Die Ukraine drängt auf einen Austausch. Auf der russischen Seite wird allerdings, also es kommen jetzt sehr besorgniserregende Töne aus Moskau, wo eben zum Beispiel in der Duma auch diskutiert wird, dass zumindest einige dieser Kämpfer, dieser Soldaten als Faschisten auch verurteilt werden sollen. Es gibt Gesetzesentwürfe, die jetzt in diese Richtung gehen. Und ein Duma-Abgeordneter, der im Übrigen auch ein Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation war in den Verhandlungen, die mit der Ukraine liefen in den letzten Monaten, hat sogar gefordert, man solle erwägen, die Todesstrafe zu reaktivieren im Zusammenhang mit den Prozessen, die da jetzt gefordert werden. Also das sind sehr besorgniserregende Signale, würde ich sagen.
Wir haben im Film eben zu Beginn der Sendung die Geschichte der Brüder gehört, die von ungeheurer Grausamkeit zeugt, wie wir sie beispielsweise schon aus Orten wie Butscha kennen. Muss man davon ausgehen, dass die russischen Truppen überall so vorgehen? Ist das Teil der Kriegsführung?
Ich würde schon sagen, dass das Teil der Kriegsführung ist, also tatsächlich eben nicht nur Krieg zu führen ohne Rücksichtnahme auf die Zivilbevölkerung, sondern tatsächlich, und wir haben das in Butscha und anderen Vororten Kiews gesehen, wirklich Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung einzusetzen. Es gibt ja auch viele Berichte über Vergewaltigungen und eben diese brutalen Morde, Massaker eigentlich, die von den russischen Besatzern verübt worden sind. Also das sind Kriegsverbrechen, die sicherlich auch eingesetzt werden, um die ukrainische Gesellschaft, also gar nicht mal den ukrainischen Staat oder das ukrainische Militär, sondern tatsächlich die Gesellschaft zu demoralisieren und diesen Widerstandswillen, der in der Ukraine besteht, eben auch zu brechen.
Frau Fischer, wo stehen wir denn jetzt insgesamt nach 3 Monaten Krieg? Was wird das jetzt? Ein Stellungskrieg mit wenig militärischen Bewegungen?
Ich denke, es ist wirklich zu früh im Moment von einem Stellungskrieg zu sprechen. Also sicherlich, wenn man vergleicht die Dynamik der Kriegshandlungen im ersten Monat des Krieges, dann hat sich das verlangsamt, das ist richtig. Auch das Territorium, um das es heute geht, ist ein anderes, hat sich sehr viel stärker nach Osten und da eben auch in den Südosten verlagert. Aber weder Russland noch die Ukraine lassen auch in der Formulierung ihrer Kriegsziele wirklich erkennen, dass sie da Abstriche machen. Und letztendlich ist die Dynamik in den Kampfhandlungen noch viel zu groß, um von einem Stellungskrieg zu sprechen. Ja, es gibt ja auch Bewegungen, es gibt noch keine stabile Kontaktlinie jetzt, die über einen längeren Zeitraum, an der sich Truppen gegenüberstehen würden. Und was die Ukraine jetzt eben auch formuliert als Kriegsziel, ist eben auch Rückeroberung zumindest großer Teile der bislang der besetzten Gebiete. Also insofern ist die Dynamik zu groß, um von einem Stellungskrieg zu sprechen.
Das bedeutet wenig Chance auf Verhandlungen. Wird momentan überhaupt verhandelt?
Im Moment wird tatsächlich nicht verhandelt. Also es gab sehr intensive Verhandlungen in den ersten Wochen des Krieges, die von der Ukraine auch sehr aktiv geführt worden sind. Die Ukraine hat in dieser Phase auch aus militärischer Notwendigkeit wirklich recht weitgehende Kompromissvorschläge gemacht. Russland ist dem kaum entgegengekommen. Dann im April hat sich die Verhandlungsdynamik sehr, sehr stark verlangsamt, was vor allen Dingen zu tun hatte mit den Entdeckungen, die in Bucha und anderen Vororten Kiews gemacht worden sind. Also diese Kriegsverbrechen, die da aufgedeckt worden sind, haben einfach sehr viel Vertrauen zerstört, auch auf der ukrainischen Seite. Und natürlich hat die Ukraine auch angefangen, wirklich militärische Erfolge zu erzielen. Ja? Und jetzt sieht es so aus, dass beide Seiten sich von den Verhandlungen erst einmal zurückgezogen haben. Russland verfolgt weiter sein Kriegsziel, den Donbass zu erobern und diese Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass in jedem Fall herzustellen. Und für die Ukraine geht es jetzt um die Rückeroberung von besetztem Gebiet. Also im Moment weist auch im Hinblick auf die Kriegsziele wenig darauf hin, dass die Parteien in naher Zukunft wirklich zu Verhandlungen bereit sein werden. Und die Dynamik der Kriegshandlungen ist auch einfach noch sehr, sehr stark.
Die wenig optimistische Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 2 Männer, 2 Temperamente, aber auch 2 Aufgaben. Der eine, der Kanzler, hat heute eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben und dabei viel wiederholt all dessen, was er schon mal zum Ukraine-Krieg gesagt hat. Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen. Es gäbe keine Alleingänge in der NATO. Und weil die Regierung Stimmen von der Opposition braucht, um für die Bundeswehr milliardenschwere Schulden zu machen, spricht Olaf Scholz den Oppositionsführer mit "Lieber Herr Merz" an. Doch der so Umgarnte will gar nicht lieb sein heute, sondern er pfeffert, polemisiert und pocht auf all das, was Olaf Scholz nicht tut und nicht sagt. Christian Feld.
Heute Morgen kurz vor 9, kurz vor Sitzungsbeginn, zwischen Olaf Scholz und seiner Regierungserklärung steht noch ein Selfie-Wunsch. Keine 5 Sekunden dauert es, Schnappschuss im Kasten, der Weg ist frei. Der Bundeskanzler hatte zuletzt viel über seine Ukraine-Politik gesprochen, Fernsehansprache, Interviews. Und doch begleitet Scholz der Eindruck, er erkläre nicht gut genug. So viel vorweg, den Oppositionsführer wird er auch heute nicht überzeugen. Thema Waffenlieferungen.
Ich will daher eines ganz deutlich sagen. Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation.
Die Wahrheit ist doch, dass aus Deutschland in den letzten Wochen so gut wie nichts an Waffen geliefert worden ist. Wir wissen es doch, wir können doch die Dokumente einsehen. Was treiben Sie denn da für ein Spiel, auch mit der deutschen Öffentlichkeit, wenn es um diese Waffenlieferungen geht?
Gänzlich neue Gedanken breitet der Kanzler nicht aus, doch zumindest greift er bei der Erklärung seiner Zeitenwende immer wieder zu kurzen, prägnanten Botschaften.
Einen Diktatfrieden wird es nicht geben, weil die Ukrainerinnen und Ukrainer ihn nicht akzeptieren und wir auch nicht.
Regierungserklärung vor dem EU-Sondergipfel Ende Mai. Scholz überschaubar konkret. Die EU will er weiterentwickeln und die Mitgliedschaft der Ukraine, dafür gebe es keine Abkürzung. Und dann der Blick auf Deutschland. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.
Wir sind dazu in guten Gesprächen. Auch mit Ihrer Partei, lieber Herr Merz, um das Sondervermögen fest im Grundgesetz zu verankern. Dafür bin ich dankbar.
Ja, wir sind in Gesprächen. Ob das gute Gespräche sind, sei einmal dahingestellt. Wir sind uns jedenfalls bisher nicht einig.
Eine Bierzeltrede habe Merz gehalten, schimpfen die Grünen, Scholz Ampelpartner. Doch auch der Rest der Opposition hat Kritik und fordert mehr Diplomatie.
Wer nach Kiew fährt, muss auch nach Moskau fahren, um Gesprächsfäden wieder aufzunehmen.
Wer ernsthaft glaubt, dass man Russland, die größte Atommacht der Welt, mit militärischen Mitteln in die Knie zwingen kann, der irrt einfach. Im Gegenteil, das ist ein hochgefährlicher Kurs.
Der Bundeskanzler erklärt seine Zeitenwende. Es ist eine Mission, die noch nicht abgeschlossen ist.
Der Kanzler hat heute auch darauf hingewiesen, dass noch vor einer EU-Aufnahme der Ukraine zuerst eine schnelle Annäherung der Länder des Westbalkans erfolge. Zu denen, die dort Beitrittskandidaten sind, gehört auch Bosnien und Herzegowina, wo vor 30 Jahren Krieg im ehemaligen Jugoslawien ausbricht. Wir wollen uns genauer anschauen, was damals geschah. Am 9. Januar 1992 rufen die Serben ihre eigene serbische Republik Bosnien-Herzegowina aus. Aufgrund von Spannungen zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten kommt es zum Krieg, der später Bosnienkrieg genannt wird. Im April dann eskalieren die Gefechte zwischen den bosnischen Serben und der von Kroaten und Bosniaken gebildeten bosnischen Miliz. Es beginnt die Belagerung von Sarajevo. 11. Juli 1995. Die Stadt Srebrenica wird von serbischen Truppen eingenommen. Die beginnen, die männlichen Bewohner der Stadt, darunter auch Kinder, systematisch zu erschießen. Rund 8000 Bosniaken fielen diesem Genozid zum Opfer. Und dann am 21. November 1995 endlich das Abkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendet. Es sieht vor, den Staat Bosnien-Herzegowina zu gründen mit zwei Landesteilen. Die Bosniakisch-Kroatische Föderation und die Serbische Republik. Viele der Wunden von einst sind bis heute nicht verheilt. Anna Tillak war in Sarajevo und hat dort Menschen getroffen, die damals Feinde waren.
Als Kemal das letzte Mal hier war, war Krieg. Er war damals 16 Jahre alt. Ursprünglich war das Gebäude ein Altenheim. Im Krieg nutzten es bosnische Soldaten als Stützpunkt. Hier wurde geschlafen, gegessen, gekämpft. Ungefähr hier war der Ausguck, von wo aus wir die serbischen Stellungen beobachtet haben. Manchmal haben sie uns beim Hochgehen gesehen und geschossen, sodass wir 6-7 Stunden da oben hocken mussten, weil wir nicht zurück konnten. Später wird er einem von ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Rückblick. 1992 wird Bosnien-Herzegowina als unabhängiger Staat anerkannt. Als Heckenschützen aus dem Hotel Holiday Inn in eine friedliche Demonstration feuern, eskaliert die Lage. Der Anfang eines langen Krieges zwischen bosnischen Serben, bosnischen Kroaten und bosniakischen Truppen. Sarajevo wird zum Kriegsschauplatz. Er stand auf der anderen Seite der Frontlinie, auf serbischem Gebiet. Srđan war damals 21. Ausgestattet mit einer automatischen Waffe und Panzerfäusten wartete er darauf, schießen zu müssen. Damals im Krieg war es unbegreiflich. Wir schießen aufeinander und wenn du dann hörst, dass einer nicht mehr am Leben ist, dann sagst du, na, den hätte es nicht treffen müssen. Beide Soldaten sind heute etwa gleich alt. Beide Familienväter. Im Krieg haben sie aufeinander geschossen. Heute wollen sie sich das erste Mal kennenlernen. Srdjan ist schon da und wartet. Wegen des Mikros glaube ich, dass du das bist. Ich bin Kemo. Ich bin Srdjan, freut mich. Vorsichtige Annäherung. Sie sprechen darüber, wo sie damals stationiert waren. Dabei finden sie heraus, dass sie gemeinsame Bekannte haben. Wären wir beide es gewesen, so wie ich mich kenne und wie ich ihn jetzt sehe, wir hätten den Krieg nicht angefangen. Und deshalb sollen die Menschen in keinem Fall zur Waffe greifen. Lieber abhauen und von denen, die geblieben sind, verurteilt werden, als am Krieg teilzunehmen und erst später Fehler einsehen. Wenn man dann überhaupt noch lebt. Aus einer Zigarette werden mehrere. Es gibt viel zu erzählen. Nach Sonnenuntergang fahren sie zurück in die Stadt. Gemeinsam.
Zurück nach Deutschland. Seit 2 Monaten gibt es bei uns die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht und die ist rechtens, wie heute das Bundesverfassungsgericht entschied. Der Nachrichtenüberblick mit Julia Niharikasen.
Die Impfpflicht in der Pflege und anderen Gesundheitsberufen sei mit dem Grundgesetz vereinbar, so das Karlsruher Gericht. Zwar greife die Regelung in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein, der Schutz besonders verletzlicher Gruppen habe aber Vorrang. Bundesgesundheitsminister Lauterbach begrüßte die Entscheidung. Kritik kam von Patientenschützern, die stattdessen eine Testpflicht für Personal in medizinischen Einrichtungen fordern. Der Tarifstreit für das Personal in kommunalen Kitas und Sozialdiensten ist beigelegt. In der 3. Verhandlungsrunde gab es gestern am späten Abend eine Einigung. Von Juli an bekommen Erzieherinnen und Erzieher monatlich 130 Euro mehr. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 180 Euro. Außerdem gibt es 2 freie Tage zusätzlich im Jahr und die Tarifstufen steigen mit den Berufsjahren schneller an als bisher. Deutschland will die Ukraine kurzfristig mit etwa 1 Milliarde Euro unterstützen. Das Land hatte die internationale Gemeinschaft für 3 Monate um insgesamt rund 15 Milliarden Euro Hilfe gebeten, um die Staatsgeschäfte weiterführen zu können. Finanzminister Lindner sagte heute beim Treffen der G7-Finanzminister bei Bonn, mit dem Geld solle Kiew geholfen werden, die Liquiditätslücke zu schließen. Neben Deutschland wollen auch andere westliche Industrienationen einspringen. Der Volkswagen-Konzern will sein Indien-Geschäft ausbauen. Partner soll der indische Autohersteller Mahindra werden. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Es geht bei der Kooperation um den Ausbau der Elektromobilität. Volkswagen verspricht sich von dem Abkommen unter anderem mehr Zugang zu einem der größten Wachstumsmärkte der Welt. VW will in Südasien Elektroantriebe, Batteriesysteme und wohl auch eigene Batteriezellen an den Start bringen und liefern. Der sogenannte modulare Elektrobaukasten ist ein offenes System, aus dem sich andere Hersteller bedienen können. Der US-Hersteller Ford tut dies bereits. Indien ist für VW hochinteressant, denn das Land will ab 2035 zum Beispiel nur noch Lkw und Busse zulassen, die emissionsfrei fahren. Aktuell sind dort aber fast nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unterwegs. Und Indien gilt als eines der Länder mit der schlechtesten Luftqualität weltweit.
In Frankfurt am Main hat das Wort Durchmachen eine neue Dimension bekommen. Seitdem gestern, kurz vor Mitternacht und nach einem Elfmeter voller Wucht und Präzision klar war, die Fußballer von Eintracht Frankfurt haben die Europa League gewonnen, zelebriert die ganze Stadt eine ausgelassene Dauerparty. Es gab wohl rund um das Rathaus keinen freien Zentimeter mehr und als die Mannschaft heute Abend eintraf, war der wichtigste Gast endlich auch da. Christian Adolf.
Über Stunden haben die Eintracht-Fans auf diesen Moment gewartet. Nach 42 Jahren bringt die Eintracht einen internationalen Pokal nach Frankfurt. Ein Moment für die Ewigkeit. Gefeiert auf dem Frankfurter Römerberg.
Wir als Mannschaft wollen uns mit dem Pokal auf dem Römer heute bei euch bedanken für die geile Unterstützung für das ganze Jahr, für die ganze Saison. Und hier ist das Ding!
Am späten Nachmittag war die Sondermaschine aus Sevilla gelandet. Kapitän Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner, die neuen Legenden der Eintracht. Nach der Landung ging es mit Cabrios Richtung Innenstadt. Die Straßen gesäumt von tausenden Fans. Immer wieder wird der Konvoi angehalten, Spieler und Fans symbiotisch vereint. Geschätzt 200.000 Menschen sind auf den Beinen. Es sind unglaubliche Bilder.
Ich am meisten Freude ist jetzt schon hier in Spanien und jetzt auch am Weg in die Stadt, wie oft ich Danke gehört habe, wie sich die Leute freuen, wie sich unsere Fans freuen. Das ist eigentlich so das Schönste von diesem Titel.
Gestern Nacht in Sevilla. Kapitän Sebastian Rode stemmt die Trophäe nach dem Spiel in den Nachthimmel. Zuvor war den Fans nichts an Dramatik und Spannung erspart geblieben. Es ist Raphael Boré, der Eintracht Frankfurt mit dem 1:1 zurück ins Spiel bringt. Danach folgen die großen Auftritte von Kevin Trapp, der in der 118. Minute Glasgows Riesenchance zum Sieg mit einer unfassbaren Parade vereitelt. Wenig später hält Trapp im Elfmeterschießen den Schuss von Ramsey. Der Weg ist frei für Boré und den Moment für die Geschichtsbücher.
Boré läuft an! Boré schießt! Tor!
Eintracht Frankfurt ist Europa-League-Sieger 2022.
Wir schenken diesen Pokal unseren Fans, unserer Stadt und unserer Region. Und da ist jeder wirklich willkommen.
Auf dem Frankfurter Römer. Was für eine Party. Das wird erneut eine lange Nacht in Frankfurt.
Die Europa League gewonnen und womit das vor allem zu tun hat, die Meinung von Jakob Schaumann vom Hessischen Rundfunk.
Eintracht Frankfurt, Europa League-Sieger. Ich gebe zu, so wirklich realisiert habe ich es immer noch nicht. Hat mein Verein da gestern tatsächlich einen internationalen Wettbewerb gewonnen? Der Verein, den ich einst aus dem L-Block im alten Waldstadion zusammen mit meinem Opa gegen Mannschaften wie Rot-Weiß Oberhausen oder den SSV Reutlingen angefeuert habe? Dieser Europapokalsieg nach 42 Jahren ist ein Beweis. Es ist der Beweis dafür, dass Tradition und Werte im ansonsten so durchkommerzialisierten Fußballgeschäft noch existieren. Es war ein Abend für Fußballromantiker, denn auch die Glasgow Rangers, der Finalgegner, ist kein von Oligarchen oder Scheiß finanzierter Club, sondern lebt genauso wie Eintracht Frankfurt vor allem von einem: Leidenschaft. Zehntausende Fans, die für ihr Team jede Strapaze in Kauf nehmen. Die Frankfurt in den kommenden Tagen zu einer Partyhochburg machen werden, gegen die der Karneval in Rio wie ein mittelmäßiges Dorffest wirkt. Diese Europa-League-Saison von Eintracht Frankfurt, sie hat mich aus einer gewissen Fußball-Lethargie geweckt und macht mir Hoffnung. Darauf, dass sich das Rad der Kommerzialisierung im Milliardengeschäft Fußball künftig zumindest etwas langsamer dreht und Fans und Tradition wieder in den Mittelpunkt rücken. Dafür wird die Eintracht und ihre Fans in der kommenden Saison Werbung machen. Auf noch größerer Bühne, denn dann wird die Champions-League-Hymne im Waldstadion erklingen und es wird sich für mich surreal anfühlen, so wie gestern Abend.
Die Meinung von Jakob Schaumann. Dass wir den Bienen nichts zuleide tun, wie es in dem bekannten Kinderlied heißt, ist ungefähr so wahr wie die Geschichten der kleinen Maja und ihrem Kumpel Willi. Blühende Wiesen und damit Nahrung finden die Tierchen, gerade die Wildbienen, in unserer Landschaft immer seltener. Schon klagen Obstbauern, sie müssten ihre Bäume wohl demnächst viel mehr selbst bestäuben. Wenn es aber um unseren Honig geht, dann sind wir plötzlich sehr besorgt um die Bienenvölker und deren Gesundheit. Die sogenannte amerikanische Faulbrut bedroht diese. Kurz vor dem morgigen Weltbienentag war Frank Breitenstein mittendrin im Landkreis Schweinfurt.
Hier im unterfränkischen Hambach leben 2600 Menschen und mehrere hunderttausend Bienen. Zum Beispiel die von Ferdinand Steves. Der Rechtsanwalt hat vor 7 Jahren die Imkerei für sich entdeckt. Bevor wir uns den Bienen nähern, werde ich erst mal eingekleidet.
Sind die denn so gefährlich?
Die sind heute vielleicht ein bisschen lebhafter als sonst, weil es ein schönes Wetter ist.
Ah ja.
Aber grundsätzlich sind die Bienen schon harmlos.
Ferdinand Steves besitzt 7 Wirtschaftsvölker. Die haben ihm dieses Jahr schon mehr als 40 Pfund Honig beschert.
So, Dann werden wir uns die Bienenvölker mal von innen anschauen.
Der Ertrag ist nicht selbstverständlich, denn hier im Norden Schweinfurts gab es akute Fälle der Faulbrut. Wegen der hochansteckenden Bienenseuche liegt Hambach seit 2 Jahren mitten im Sperrbezirk. Steves konnte seine Bienen mit viel Einsatz bislang vor einem Ausbruch bewahren. Bei ihm füllen sich gerade wieder die Waben. Schon am Gewicht merkt der erfahrene Imker, was Sache ist.
Sie können das ruhig mal anfassen, da passiert nichts. Und dann merkt man, wie schwer das ist an den Ohren.
Ich habe jetzt keine Handschuhe, ne?
Nee, da passiert nichts.
Tut nichts.
Also es ist noch nicht ganz voll.
Ist das jetzt das Wachs, was so schwer ist? Oder
nee, das ist der Honig, der Nektar. Ich denke, dass am Ende der Woche die schon wieder erntebereit sind.
Das Faulbrutbakterium wurde auch bei Ferdinand Steves Bienen nachgewiesen. Wären die Larven befallen, müsste der Imker das ganze Bienenvolk töten. Davon blieb er zum Glück bislang verschont. Der Amtstierarzt kommt heute bereits zum 3. Kontrollbesuch.
Keinerlei Hinweise auf lückige Brut oder auf deformierte Zellen.
Genaueres weiß der Veterinär aber erst nach der Laboruntersuchung.
Wenn man den Zeltdeckel öffnet und mit dem Streichholz reingeht und diese Masse rausholt, das ist eine milchkaffeebraune, fadenziehende Masse, die zersetzte Larve. Und das ist so die typische klinische Symptomatik für die amerikanische Faulbrut. Also die Brut verfault. Und wenn natürlich die Brut verfault, also abstirbt, dann sterben mit der Zeit ja auch die Bienenvölker.
Das hätte unabsehbare Folgen für die Landwirtschaft und das gesamte Ökosystem. Deshalb ist größte Sorgfalt geboten. Der Tierarzt prüft, ob die Probe noch Bakterien enthält. Entwarnung gibt es erst, wenn alle Bienenvölker im Sperrbezirk sauber sind. Dazu muss aber jede Imkerei amtlich gemeldet sein.
Wenn wir nicht alle Imker, die in dem betroffenen Gebiet sind, untersuchen können, dann werden wir der Geschichte nie Herr.
Der Imker konnte das Schlimmste verhindern, indem er die Königin, die mit dem Punkt, zusammen mit ihrem Volk wegsperrte und hungern ließ. Und zwar so lange, bis sie das Bakterium ausgeschieden hatten. Dann setzte er sie wieder in gereinigte und desinfizierte Kästen. Ein Riesenaufwand.
Und da hat man immer so das Damoklesschwert. Hoffentlich ist das jetzt vorbei. Hoffentlich hast du nicht wieder neue Spuren.
Oh je.
Ja. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Imkerei ein tolles Hobby ist.
Und wenn das Imkergold schließlich aufs Brot fließt, dann war es einfach jede Mühe wert.
Probieren Sie mal, lassen Sie es schmecken. Okay. Hambacher Advokat.
Ja, also so frischen Honig hatte ich noch nie, zugeben.
So, und wir müssen unbedingt noch aufs Wetter schauen, wo es mancherorts heute schon kräftig geplattert hat, Claudia. Morgen soll es aber richtig heftig werden.
Ja, Karin, morgen noch mal ein bisschen drauf auf das, was wir heute hatten, was Sturmböen angeht, zum Teil Orkanböen, was den Regen angeht und auch den Hagel. Jetzt im Moment sind immer noch Schauer und Gewitter unterwegs. Das ist das, was heute reinzog. Und jetzt aktuell sind die kräftigsten noch in Teilen Baden-Württembergs. Eins gerade über Karlsruhe hinweggezogen, eines zieht jetzt Richtung Amberg und eines Richtung Straubing. Also da kann es jetzt in der Nacht noch wenige sehr heftige Schauer und Gewitter geben. Die lassen nach. Morgen dann im Laufe des Nachmittags eine neue Unwetterzone. Und zwar überall da, wo es lila eingefärbt ist. Da morgen die größte Gefahr für unwetterartige Schauer und Gewitter. Daran anschließend eine rote Zone, weil man nicht genau weiß, wo zieht das jetzt zu 100% lang. Und dann weiter nördlich und südlich angrenzend eher nicht so wahrscheinlich, aber auch die Möglichkeit für heftige Schauer und Gewitter. Das bedeutet, dass es in kurzer Zeit sehr viel regnen kann. 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. In den pinken Bereichen, also von Nordrhein-Westfalen über Hessen rüber bis nach Thüringen und westliche Sachsen-Anhalt, sogar an die 70 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Es kann Hagel von 1 bis 5 Zentimeter Größe geben und Sturm bis Orkanböen, Orkanböen eben auch eher über der Mitte. Das wird nicht jeden treffen, aber die sind halt morgen möglich und die sind wirklich sehr giftig, diese Gewitterzellen, die da hereinziehen. Jetzt in der Nacht, wie gesagt, weiter sich ausbreitende Schauer und Gewitter, die dann aber mehr und mehr nachlassen. Morgen früh vom südlichen Nordrhein-Westfalen übers nördliche Rheinland-Pfalz nochmal so eine Schauerstaffel. Auch da kann es zum Teil sehr kräftig regnen. Im Laufe des Nachmittags dann aber wirklich die Dynamik mit sehr viel Energie in der Atmosphäre und der Gefahr von wirklich schweren Unwettern. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf meist 9 bis 19 Grad im Südwesten. Eine fast tropische Nacht. Da wird es auch morgen noch mal am heißesten mit 34 Grad. Hinter dem Tief kommt dann schon deutlich kühlere Luft mit 18 bis 24 Grad. Samstag das Ganze vorbei. Letzte Schauer im Süden. Sonntag meistens trocken. Deutlich kühler, dafür aber ruhiges Wetter.
Danke für die Aussichten, Claudia. Und wir sind noch mal ganz kurz beim Fußball. Im ersten Relegationsspiel der Bundesliga siegte Zweitligist Hamburger SV beim Erstligisten Hertha BSC mit 1:0. Das Rückspiel dann am kommenden Montag in Hamburg. Und damit verabschieden wir uns. Hier macht jetzt Caroline Kebekus mit ihrer Comedy-Show weiter. Das Nachtmagazin mit Anna Planken dann um 0:20 Uhr. Und ab morgen begrüßt sie hier in den Tagesthemen Alina But. Wiedersehen.